Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Ich hoffe, es geht euch gut. Natürlich hoffe ich wie immer, dass ihr an einem schönen Ort seid und wie wunderbar, dass ihr euch die nächste Stunde schenkt. Get happy, nachdem ich ein bisschen auf Reisen war, in dieser Woche wieder aus dem Studio mit einem Gast, der mein erster Gast in diesem Podcast war im Oktober 2020. Und seitdem habe ich schon die ganze Zeit den Gedanken im Kopf, ich möchte ihn unbedingt nochmal einladen und mit ihm über ein ganz spezielles Thema reden, weil ich dieses Thema unbedingt mit ihm verknüpfe. Er ist Unternehmer, er ist Buchautor, er ist eine Biohacking-Legende, möchte ich mal sagen. Ein ehemaliger Profi-Basketballer und vor allem ist er einfach ein toller, interessanter, extrem sympathischer und lebensbejahender Mensch. Herzlich willkommen, lieber Max Gotzler.
Wow, das geht runter wie Butter. Vielen lieben Dank, liebe Kathi. Ja, ich freue mich, nach der allerersten Folge bei dir nun wieder zu Gast zu sein. Immer eine Freude von dir zu hören und vor allem mit so einer Einladung. Also da muss ich echt sagen, das hat mich wieder sehr gefreut. Ich freue mich, hier zu sein.
Wir haben uns ja auch nicht wirklich aus den Augen verloren in den letzten 3,5 oder ja fast 4 Jahren, sondern haben immer wieder zwischendurch Kontakt gehabt. Letzten Sommer. War es letzten Sommer oder vorletzten Sommer? Meine Güte, ich verliere auch jegliches Zeitgefühl.
Ich glaube vorletzten.
Habe ich unsere gemeinsame Folge nochmal wiederholt, weil ich dachte, es ist jetzt so lange her, da muss unbedingt nochmal der Spot drauf gesetzt werden. Und mich würde natürlich interessieren, erstmal so zum sanften Landen und zum Einstieg, wie geht es dir? Und wie waren für dich so die letzten 3 bis 4 Jahre?
Ah, mir geht es hervorragend. Ich sage immer, wenn ich mich beklagen würde, das wäre schon ja, eine gewisse Frechheit gegenüber anderen, weil ja, also bei mir ist alles gut. Natürlich habe ich meine Hindernisse, die ich zu überkommen habe und hin und wieder klappt es auch nicht so, wie ich es mir vorstelle in diversen Bereichen. Aber ich muss echt sagen, ich bin glücklich, ich bin zufrieden, ich bin gesund. Das ist das Allerwichtigste und ich habe tatsächlich recht viel Zeit in Portugal verbracht. Meine Partnerin ist ja Portugiesin und Portugiesisch gelernt. Und wenn ich mir so überlege, eigentlich, was ich alles erlebt habe, jetzt auch in den letzten Jahren, sei es mit meiner Tätigkeit als Biohacker oder auch privat, dann kann ich wirklich nicht klagen. Ich habe ein aufregendes Dasein und investiere auch viel, das weiterzugeben. Also ich denke, ich habe eben die Power und Energie und beschäftige mich gern mit meinen Themen. Und da habe ich dann schon Ansprüche, dass ich sage, hey, gibt es da Schablonen, Muster, Dinge, die bei mir funktioniert haben, die ich weitertragen kann? Und deswegen beglückwünsche und finde ich ja auch deine Arbeit so wertvoll und gut, dass wir uns darum bemühen, viele von den Erkenntnissen, die vielleicht auch mal verloren gegangen sind über die Jahre, heute sprechen wir über eines davon, wieder aufzugreifen, neu zu verpacken, wieder anzubieten. Ich denke da immer so, ich habe da mal den Spruch gehört, so eigentlich eine Kritik von jemandem, der meinte, Max, was du machst, das ist ja alles alter Wein in neuer Wein in alten Schläuchen. Alter Wein in neuen Schläuchen, so ist es. Und dann habe ich drüber nachgedacht und dann dachte ich, ja, genau, stimmt. Eigentlich ist es eine Bestätigung. Hin und wieder braucht man ja einen Schlauchwechsel. Mhm. Also damit der Wein immer noch schmeckt, so diese alten Schläuche, die sind vielleicht halt verstaubt, so, da schmeckt er nicht mehr ganz so gut und deswegen muss man die Schläuche mal auswechseln. Und dann, was eben Pfarrer Kneipp zum Beispiel gemacht hat mit Thema Kälte, das dann neu verpacken und dann eben ein Wim Hof das neu anbieten, damit es wieder sexy ist, damit es wieder gemacht wird. Und deswegen, ja, gefällt mir meine Arbeit. Also danke dir für die Frage, mir geht's gut.
Ja, es scheint die Zeit zu sein, wo wir uns wieder auf alte Rituale, auf alte Tools, auf altes Biohacking vielleicht auch, ein bisschen mehr fokussieren. Ich habe vor, 3 oder 4 Wochen eine Folge über die traditionelle chinesische Medizin gemacht, die jetzt wieder so ein bisschen in den Fokus gerät. Die ayurvedische Medizin bekommt eine andere Anerkennung. Also viele von den Dingen, die mit denen wir uns jetzt gerade in dieser Zeit, in der wir leben, wieder beschäftigen, sind ja teilweise wirklich altes Wissen. Und wie wunderbar, dass wir uns wieder auf altes Wissen besinnen. Mhm. Oder?
Auf jeden Fall. Also genau, eben dieser alte Wein, den wieder schmackhaft machen. Und der schmeckt ja immer noch so gut. Also ich denke auch, vor allem diese Verknüpfung von den beiden. Also ganz diese alten Weisheiten verknüpfen mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Ja. Und ich bin immer total begeistert. Ich weiß noch, Kathi, ich habe bei meinem zweiten Buch den Samurai-Kodex in die Hände bekommen. Und da steht diese eine Passage drin: Wenn du eine schwierige, ich paraphrasiere, wenn du eine schwierige Entscheidung zu treffen hast, dann atme 7-mal tief ein und aus, denke scharf nach und triff die Entscheidung. Und dann habe ich eine Studie gefunden, die, ich glaube, aus Frankreich kam und untersucht hat bei Studenten oder zumindest, ich glaube, jungen Teilnehmern und Teilnehmerinnen, wie sich ihre Entscheidungsfähigkeit verbessert, nachdem sie eine 2-minütige Atemtechnik gemacht haben. Und da habe ich einmal mal gemessen, wenn ich ganz langsam atme, dann sind diese 7 tiefen Atemzüge tatsächlich etwa 2 Minuten lang. Und diese Studie hat dann eben herausgefunden, dass nach dieser 2-minütigen Atemtechnik, diese, ich sag mal, Probanden haben wahrscheinlich vielleicht ein paar mehr Atemzüge gemacht, aber auf jeden Fall ist ihre Fähigkeit, gute Entscheidungen zu treffen anhand eines Multiple-Choice-Tests, tatsächlich signifikant besser geworden. Und dann dachte ich mir, ah cool, jetzt gibt es tatsächlich für diese Technik aus dem Samurai-Kodex eine wissenschaftliche Belegung. Und ja, und das habe ich mir so ein bisschen auch auf die Fahne geschrieben, du ja auch, dass wir eben schauen, gibt es denn irgendwie Neues, was eigentlich Altes bestätigt oder belegt? Deswegen, ja, kann ich nur bestätigen, diese alten Sachen, die machen mich auch total neugierig.
Pfarrer Kneipp und die Kälte. Wir sprechen heute über Eisbaden und vielleicht habe ich die Folge deswegen so lange vor mir hergeschoben, weil ich mich noch nicht so richtig ins Wasser getraut habe. Ich möchte vorab sagen, Max und ich gehen heute nicht ins Wasser, obwohl er es mir angeboten hat, ja, dass wir die Folge draußen machen, aber ich habe leider einen Anschlusstermin, wie schade. Ich möchte diese Folge jetzt machen, weil wir uns zum Zeitpunkt der Aufzeichnung im Sommer 2024 befinden. Und für Menschen, die sich mit Eisbaden noch niemals beschäftigt haben oder es noch nie ausprobiert haben, ist der Sommer ja vermutlich, das wäre meine erste Frage an dich, die bessere Jahreszeit, um einzusteigen, als wenn ich jetzt gleich im Januar, wenn es draußen minus 8 Grad hat, sofort mal ins eiskalte Wasser steige. Also ist jetzt eine gute Zeit, um sich dem mal ein bisschen thematisch zu nähern?
Das ist eine verzwickte Frage, liebe Kathi.
Oha.
Das kommt, glaube ich, ganz drauf an. Also ich würde sagen, eigentlich ist wahrscheinlich jede Jahreszeit eine gute Zeit, um anzufangen. Je nachdem, wie hart gesotten man ist oder auch wie ja, dick die Haut ist. Sprichwörtlich und buchstäblich. Aber der Sommer eignet sich sicherlich sehr, sehr gut dazu, weil man eben durch die wärmeren Temperaturen und die Sonne schneller wieder aufwärmen kann, nachdem man in der Kälte war. Also das ist tatsächlich ein Vorteil. Natürlich hat man nicht dieselbe Intensität des Trainings, wenn der Körper wirklich gefordert ist, sich von alleine wieder aufzuwärmen. Also keine wirkliche Unterstützung von der Umwelt bekommt. Das hat man natürlich mehr in den kälteren Jahreszeiten. Aber eben, wenn man jetzt anfängt, wie du ja so schön gefragt hast, also mit einer kalten Dusche oder auch sogar mit einem Eisbad oder einem Kältebad oder einfach mal, wir haben vorher darüber gesprochen, wir haben ja in München diese kalte Ader, die sich durch München zieht, den Eisbach, bekannt
für die Surfer. Der seinen Namen zurecht trägt.
Genau, und wo auch trotz toten Köpfen, die da auf Schildern links und rechts stehen, die Jugendlichen ja dann wirklich eigentlich schon kultmäßig da hineinspringen im Sommer und sich treiben lassen und dann mit der Tram zurückfahren. Und da tatsächlich ist das, da gibt es ja auch Stellen, dieses Bachs oder der Abläufer, der Schwabinger Bach, da gehe ich immer ganz gern hin, der ist ein bisschen ruhiger und auch da kann man schon das kalte Wasser im Sommer genießen und hat schon Effekte. Und eben wenn man dann wieder rausgeht, dann kann man über die warmen Sonnenstrahlen sich dann schneller wieder aufwärmen und das ist angenehmer und dann ist es tatsächlich auch ein Abenteuer, so da mal kurz reinzuspringen, eben diesen Tauchreflex, dieses schnelle Atmen dann zu spüren und wie der Körper durchflutet wird und die Vasokonstriktion einsetzt oder Dilatation, also sprich das Schließen der Gefäße und das Öffnen der Gefäße und dadurch einfach der Stoffwechsel beschleunigt wird. Und dann spürst du das Adrenalin und die Endorphine und man fühlt sich großartig nachher. Und dann hat man das Sonnenlicht auch noch dazu, das ja ebenfalls dopaminfördernd ist, serotoninfördernd. Also sprich, es ist ein absolutes Wohlfühlerlebnis im Sommer, ins kalte Wasser zu gehen und dann ins Sonnenlicht.
Der Mann, der das Eisbaden in der Gegenwart berühmt gemacht hat, ist Wim Hof. Für alle, die diesen Namen tatsächlich noch nie gehört haben, wer ist Wim Hof?
Der Iceman.
Der Iceman.
Der Iceman. Wim ist ja eine Legende mittlerweile, also nicht mehr wegzudenken irgendwie aus der Geschichte des nicht nur der Kältetherapie, sondern auch der Atemtechnik. Die Wim Hof Methode besteht ja eben nicht nur aus Kälte, sondern eben auch aus Atmung und auch dem Geist, also der mentalen Kraft. Ja, und der Wim hat tatsächlich durch eine recht traumatische Erfahrung, also sprich eine seine Partnerin, die sich das Leben genommen hat, sich zum Ziel gesetzt, über unter anderem eben dann die Atmung und die Kälte, den Geist so stark zu trainieren, um auch Menschen und sich selbst zu helfen, Depressionen oder mentale Einschränkungen zu überkommen. Mhm. Und hat das ja jahrelang praktiziert. Also ich weiß noch, ich habe ihn kennengelernt, ich glaube, es war 2013 das erste Mal. Also sehr früh, da war er noch gar nicht so bekannt. Also man kannte ihn in unserer Szene schon. Und auch davor habe ich von Leuten gehört, die ihn vielleicht sogar mal irgendwie gesehen haben. Ich glaube, damals in Amsterdam oder irgendwo in den Niederlanden, wo sie gesagt haben, das ist eben der verrückte Holländer, der da im Schnee sitzt und da irgendwie stundenlang ausharrt und friert. Und ich glaube wirklich über dieses stete, also der Wim ist so authentisch, wie man irgend nur sein kann. Also ich finde den wirklich einen bemerkenswerten Menschen, der sich auch nicht verändert hat, trotz des Erfolges, also der immer noch so ist. Und ich habe dann damals in Berlin mal einen Workshop mit ihm mitgemacht. Und ja, und er hat sich dann auf die Fahne geschrieben, eben Leuten das beizubringen, was er an sich erfahren hat. Also er konnte, das hat man ja nachgewiesen in Studien dann sogar, er konnte tatsächlich seine Körpertemperatur mit seinem Verstand und über die Atmung regulieren und sich anpassen und hat einfach gemerkt, dass ja auch diese Konfrontation mit der Kälte, also natürlich hat es diese physiologischen Effekte auf uns, aber auch die psychologischen sind nicht zu unterschätzen. Es trainiert unter anderem die Resilienz. Also sprich, wir setzen uns jetzt diesem Stressor aus. Und erstmal, und das hat der Wim eben auch gemerkt, dass wenn er Menschen ins Eis gebracht hat, die erstmal gesagt haben, das ist ja lebensgefährlich, ich erfriere.
Mhm. Kriegen so. Herzinfarkt.
Genau. Und dann auf einmal konfrontierst du diesen Stressor, diese lebensbedrohliche Kälte, so die kein Mitleid hat mit dir. Mhm. Und dann hältst du sie aus. Und danach bist du draußen und merkst, ich habe das überwunden, ich habe das geschafft. Mein Körper ist in der Lage, damit umzugehen, sich selbst wieder aufzuwärmen. Und du fühlst dich großartig. Mhm. Und diese Effekte waren so mächtig, dass sogar ein Arzt vor ein paar Jahren, vielleicht gibt es mittlerweile mehrere, in einer Zeitung in Großbritannien geschrieben hat, er hat aufgehört, den Menschen, seinen depressiven Patienten Pharmazeutika zu verschreiben, sondern ich stecke die dreimal die Woche ins Eis oder ins kalte Wasser. Und dadurch, also ich erkläre mir das so, dass wenn jemand wirklich auch ins kalte Wasser geht, der Körper erstmal denkt, spinnt der oder die? Also jetzt, es ist ja wirklich lebensbedrohlich und auf einmal springt dieser Überlebensmechanismus an. Und sogar eine Depression wird dann überschrieben, weil der innere Instinkt, so wir schalten eben das Denken aus und der Körper an sich sagt, also so nicht. Mhm. So, und dann werden Dopamin, Adrenalin, Endorphine ausgeschüttet und der Körper dazu gebracht, also wirklich sogar eine Depression erstmal stillzulegen und zu sagen, nee, wir müssen hier raus, wir müssen uns aufwärmen. Und danach denkt der Patient oder die Patientin in dem Fall auf einmal, wow, ich fühle mich so gut wie seit Jahren nicht mehr. Mhm. Ja, und genau, und über die Jahre ist dann Wim eben über diese sehr einfache Methode einfach weltbekannt geworden. Ich habe gehört, jetzt aktuell drehen sie einen Hollywood-Film über seine Geschichte. Mhm. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wer ihn spielen soll, aber es wird wohl...
Bryan Cranston vielleicht.
Vielleicht die alte Version von ihm, ja.
Könnte doch sein.
Aber ich glaube, Ashton Kutcher vielleicht die junge dann, wie so Steve Jobs. Aber ja, auf jeden Fall genau, diese Methode ist einfach so einfach zu machen. Ich glaube, das war der Punkt, also diese Atemtechnik, die einfach sehr einfach über 30 bis 40 Atemzüge jemanden schon etwas spüren lässt und dann eben die Verbindung mit der Kälte und diese tollen Bilder. Ich merke das ja immer noch, also wenn ich ins Eis gehe, ich wundere mich immer, weil das nicht mehr so neu ist, aber egal, wo ich es poste, es bekommt immer die meiste Aufmerksamkeit. Also so jemand, der in kaltes Wasser steigt, am besten noch mit einer Eisschicht drüber, das zieht. Ja, und dann ist er eben auch noch so ein ja verwuschelter, bärtiger Typ.
So, er hat so einen Catweasel-Charme, ne?
Ja, absolut. Ja, und dann spielt er auch noch Gitarre. Also fast so genau so ein früher, so Cat Stevens auch.
Weil ja, sagt, ja.
So ein junger Cat Stevens, der mit der Gitarre, aber der halt Eisbaden geht und noch ein bisschen verrückter ist.
Das, was du gerade gesagt hast mit der Resilienz, das finde ich interessant. Da würde ich noch mal kurz gerne ein Augenmerk drauf werfen. Ich habe nämlich bei Andrew Huberman, ein internationaler Biohacker-Professor in Stanton an der Universität, gehört, dass wenn wir uns in sehr unkomfortable Situationen begeben, dann stimulieren wir und steuern eine Region in unserem Gehirn an, die nur dann aktiviert wird oder gestärkt wird. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche das ist, aber du nickst schon, vielleicht weißt du es. Und das finde ich doch schon sehr interessant, weil wir, und ich möchte übrigens an dieser Stelle sagen, es gibt bei Menschen mit Trauma Folgesymptomen, wird das ein bisschen kontrovers diskutiert. Also ich weiß, die Verena ist nicht so ein Riesenfan von Eisbaden, die Dami Scharf aber hingegen, die ja die andere Grand Dame ist in Deutschland, die sagt dasselbe wie du, nämlich dass es auch sehr hilfreich sein kann, mal rauszukommen aus diesen sehr starren, das geht nicht und das kann ich nicht. Also etwas zu überwinden, wo auch unsere Resilienz gesteigert wird und wir elastischer werden. Und der Resilienzfaktor, finde ich, der ist ein ganz wichtiger. Jetzt mal unabhängig auch von den ganzen physiologischen Effekten, die das Ganze hat. Oder was würdest du sagen?
Ja, absolut. Also ich finde, die Resilienz, die entsteht, wenn man sich regelmäßig unangenehmen Situationen aussetzt, wie du schon sagst.
Ja,
ich bin
genau.
mir nicht ganz sicher, welche Hirnregion. Ich könnte mir vorstellen, dass es die basalen Ganglien sind, vielleicht da, wo Gewohnheiten
vielleicht
gesteuert werden. Also ich weiß, damals, ich hatte auch selber einen Podcast mal aufgenommen mit jemandem, der ein Armband entwickelt hat mit Elektroschocks, um sich zu schocken. Und der meinte eben, es würde über die basalen Ganglien dann Veränderungen passieren, also dass man zum Beispiel sich damit auch das Rauchen abgewöhnen kann, etc.
Aber was für Ideen die Menschen kommen,
ist ja interessant. Ja. Wirklich, also das, und das konnte man dann, das war auch interessant. Ich glaube, es gibt es sogar noch, das Produkt hat sich nicht so wirklich durchgesetzt bei uns, aber ich hätte dann zum Beispiel dir erlauben können, wenn ich nicht ins Gym komme zur verabredeten Zeit, dass du mich dann schockst. Und dann kriege ich einen Elektroschock.
Schräg.
Aber ja, das ist wirklich wild gewesen. Und es hieß noch Pavlok, also weiß ich noch das
Armband. Wie der pavlovische Hund, oder?
Genau.
Mhm. Okay, off-topic, zurück zum Eisbaden.
Genau, zurück zum Eisbaden. Und zwar, also ich weiß noch die unangenehmste Situation, vielleicht beschreibe ich diese Geschichte kurz beim Eisbaden. Da bin ich damals mit einem weiteren Eisbade-Champion, einer absoluten Legende mittlerweile, der auch einen Weltrekord von Wim gebrochen hat, Josef Köberl, ins Eis gegangen. Josef Köberl war zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht genau, manchmal werden die Rekorde ja gebrochen, aber der Weltrekordhalter im Aushalten von Eis auf der Haut. Also sprich, man hat ihn in Crushed Eis reingesteckt und er hat da, ich glaube, 3 Stunden verbracht, so etwa, oder 2,5, auf jeden Fall sehr lange. Und er, der Josef Köberl, bietet auch mittlerweile Führungen an in den Natureispalast in Hintertux.
Mhm.
Und dort gibt es einen Gletschersee. Und dieser Gletschersee, der ist aufgrund seiner Zusammensetzung des Wassers tatsächlich unter 0 Grad. Also der friert nicht bei eben 4 oder zwischen 0 und 4 Grad, sondern der geht bis zu minus 2 Grad wird der kalt. Das ist wie destilliertes Gletscherwasser. Und dann kann man reingehen und baden.
Mhm.
Problem ist, wenn man da hineingeht, und das ist eine unglaublich schöne Atmosphäre da, also es ist ja leicht teilweise beleuchtet, eben wirklich so ein Natureispalast. Also das Wort beschreibt es schon sehr, sehr gut, so mit allen möglichen, wie nennt man das, Galaktiten und wie man aus dem früher in der Schule gelernt hat, die so Eiszapfen, die von oben hängen und die aus dem Boden wachsen und so. Man geht da durch diese unglaublich anspruchsvolle und beeindruckende Landschaft bis zu diesem See. Allerdings, die Außentemperatur ist ja auch Minusgrade. Also teilweise, ich glaube, das war auch dann minus 12 Grad oder sowas. Und das heißt, man geht dann, man zieht sich dann aus, so die Handschuhe und Mütze. Und man darf die Mütze anlassen, aber allerdings, also jemand, der es dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe die Mütze angelassen. Und dann geht man da in dieses Wasser rein.
Der Körper verliert viel Wärme über die Kopfhaut, ne?
Genau, ja. Also sprich, ich glaube, wir haben sogar Schwimmkappen, ja, wir haben Schwimmkappen getragen. Und auch für die Augen, weil die Augäpfel tatsächlich Gefahr laufen, zu frieren in diese Kälte, dann besonders wenn man untertaucht, kriegt man auch Schwimmbrillen.
Mhm.
Genau. Und sogar für die Ohren, Ohrenstöpsel. Weil auch da, wenn dieses extrem kalte Wasser da reinläuft, unter Umständen auch was passieren kann. Der Josef, der ist ein harter Typ, der springt da rein und krault da einfach mal eine Runde. Also das ist wirklich phänomenal, das anzusehen. Und wir haben dann ein paar Tage dort verbracht und er trainiert dich dann so ein bisschen ran. Auf jeden Fall, das war wirklich so eine Situation, wo es auch mir als regelmäßiger Eisbader dann doch sehr unangenehm war. Also sprich, weil ich wusste, boah, wenn ich jetzt in das Wasser gehe, danach, also der Körper, kann der sich dann wirklich aufwärmen? Wir müssen ja dann wieder runtersteigen und so. Und ja, wir haben Kleidung dabei. Aber das war schon so ein Moment, wo ich dachte, okay, das ist so die Grenze von dem, was ich vielleicht mir selber zutrauen würde.
Also keine Sorge, ihr Lieben, so müsst ihr nicht anfangen. Ne? Das ist jetzt wirklich dann Eisbaden für die super Fortgeschrittenen und nicht unbedingt für Einsteiger.
Genau, also das ist vielleicht so eine, ja, doch eine plakative Geschichte, die dann so ein bisschen hilft, mal zu zeigen, was möglich ist. Aber da habe ich gemerkt, also nach dieser Erfahrung, noch jetzt zurückspringend auf den Punkt Resilienz, so, dann denkst du dir, krass, also das ist wirklich so, ich konfrontiere so die tödlichste Natur, die es irgendwie gibt. So echt ein Wasser, wo ich, wenn ich da ein paar Minuten drin bleibe, dann unterkühle und wirklich erfriere. Also ich meine, Menschen erfrieren in wesentlich wärmeren Gewässern als dieser See. Und dann hast du wirklich diesen kurzen Moment danach, da bist du so durchflutet mit Endorphinen und mit Dopamin, dass du denkst, ich bin unbesiegbar. Und das hält an. Also interessanterweise auch Huberman, wie du meintest, hat auch mal beschrieben, dass dieser Adrenalin- und Dopaminanstieg eben nicht nur wie bei einer Tasse Kaffee oder sowas mal kurzfristig nach oben geht, sondern über bis zu 3 oder 4 Stunden anhält. Und das ist eben dann das, du hast dann fast so ein Fenster eben, in dem du dann gute Entscheidungen für dich treffen kannst, weil du eben so gut drauf bist.
Und bei großer Klarheit ja auch, ne?
Genau, das ist der Effekt eben des Sympathikus. Also du aktivierst ja über die Kälte auch eben den Sympathikus. Und der pendelt sich dann aber auch ein mit dem Parasympathikus. Und der Sympathikus ist eben für Klarheit, Wachheit, Konzentration. Das heißt, du bist nachher, und das ist auch der tolle Effekt dann nach der morgendlichen Dusche, dass du dann eben auf einmal klar im Kopf bist. So. Du bist wachsam.
Ich glaube, das ist eine Erfahrung, die kann jeder teilen, der auch noch nicht im Eiswasser gebadet hat oder in sehr kaltem Wasser. Und das ist übrigens eine der, finde ich, effektivsten Selbstregulationsübungen. Ich meine, das Internet ist mittlerweile millionenfach voll von Selbstregulationsübungen. Ich finde, wenn man eine gefunden hat, die hilft, ist doch super. Da muss ich doch die anderen 1,8 Millionen nicht kennen. Also wirklich. Und eine der effektivsten Methoden ist, sich kaltes Wasser ins Gesicht zu machen. Also sich wirklich ans Waschbecken zu stellen, das Wasser richtig kalt machen und sich mal das Gesicht zu waschen. Schon da kommt man ja zurück in den gegenwärtigen Moment, wenn das Nervensystem gerade irgendwie so ein bisschen wegdriftet.
Ja, und noch eine Sache dazu, die habe ich nämlich erst gestern erfahren. Wir haben vorher drüber gesprochen, von einem evangelischen Pfarrer und Karikaturist und Cartoonist, dem lieben Tiki Küstenmacher. Wir haben gestern aufgenommen und er hat mir eine Technik beschrieben, die er schon in Kindheit Tagen erfahren hat und die ihm wohl hilft, mit der Kälte umzugehen. Und das ist beim kalten Duschen ein bisschen Wasser tatsächlich in den Mund zu nehmen. Und das schwächt Kälte von außen ab. Also sprich, das kalte Wasser im Mund hilft dir dabei, besser auch mit der Kälte von außen zurechtzukommen. Also das ist so ein kleiner Trick, kleiner Hack, finde ich super gut. Danke, Tiki, dafür. Dieses einfach einen Schluck kaltes Wasser in den Mund und damit duscht es sich schon einfacher kalt.
Resilienz haben wir besprochen. Gib uns mal noch ein paar schöne kleine Motivationshäppchen. Welche Vorteile, welche positiven Auswirkungen das Eisbaden, das kalte Duschen auf uns noch so hat?
Ja, also gerne. Also auch Resilienz ist ja, auf der einen Seite haben wir die psychische Resilienz, aber eben auch die
körperliche,
genau, also das Immunsystem. Und auch hier gibt es Anzeichen dafür, also gibt es auch Wissenschaft und Studien dazu, die zeigen, dass eben Immunzellen sich vermehren, also sprich auch mehr weiße Blutkörperchen, und dass Zytokine, entzündungsfördernde Stoffe, zurückgehen. Also auch entzündungshemmend kann die Kälte sein. Das wissen wir, wenn wir zum Beispiel uns anhauen oder ein Kind sich verletzt oder in eine Biene tritt. Was macht man? Geht zum Tiefkühlfach und holt sich ein bisschen Eis. Oder eingefrorene Erbsen haben wir früher gemacht und dann zack auf die Stelle und dann spült es eben ab. Also es, Kälte ist entzündungshemmend. Wir haben über diese ansteigende Energie gesprochen, also mehr Adrenalin, mehr Dopamin, mehr Endorphine. Wir haben, ich überlege gerade, ob ich noch, also es gibt wahnsinnig viel. Was ein echt cooler Vorteil ist natürlich für alle, die auch ein bisschen aufs Gewicht schauen oder generell auf Körperfett.
Ah, die braune und die weiße Fettmasse.
Genau. Und zwar, die Kälte hilft dabei, das nervige, weiße Körperfett, also Hüftgold, dieses eben Fett, das ja am Bauch sich befindet, das wir eben nicht so gerne haben, umzuwandeln in sogenanntes BAT, das steht für Brown Adipose Tissue oder zu Deutsch braunes Fettgewebe. Und dieses braune Fettgewebe, das ist metabolisch aktiv, befindet sich oft zwischen den Schultern, so im Nacken. Babys haben das auch. Und dieses Fettgewebe hat die Eigenart, dass es sich von selbst auch aufwärmen kann. Also wie gesagt, es ist metabolisch aktiv und eben nicht so kaltes, weißes Körperfett, das wir eben nicht so gerne haben. Und Kälte hilft dabei, das umzubauen. Da gab es vor ein paar Jahren in der Biohacker-Szene auch den Trend, dass man dann sich so Eiswesten überzieht. Also sprich, das waren wirklich wie so Gewichtswesten, kennt man ja. Aber die waren anstatt mit Gewichten eben mit Eisklötzen sozusagen befüllt. Und dann hat man da gearbeitet. Weil wenn die Hände warm bleiben, dann kann man noch tippen. Und auch den Kopf, dann zieht man sich eine Mütze auf. Und wenn allein die Körperkerntemperatur, also eben so der Torso, runtergekühlt wird, dann hat er eben unter anderem diese Effekte auf den Stoffwechsel, auch aufs Energielevel und eben auch auf den Fettstoffwechsel, also den Umbau von diesem Fettgewebe. Also das ist extrem spannend.
Und es gab, ich weiß gar nicht, ob sich das bis heute durchgesetzt hat, aber es gab eine Zeit lang einen Trend, so praktisch als Alternative zu einem plastisch-chirurgischen Eingriff, nämlich sich Fett absaugen zu lassen, das Prinzip der Kryolipolyse, wo praktisch die Regionen, die Körperfettregionen in so wie so Staubsauger gesaugt wurden und dann wurde das runtergekühlt auf, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob auf unter 0 Grad, aber auf jeden Fall sehr kalt. Und dann sollte sich das im Laufe der nächsten Wochen über die Nieren irgendwie abbauen. Oder ich weiß nicht genau, wie es funktioniert hat. Ich weiß auch nicht, ob es sich durchgesetzt hat, aber das wäre dasselbe Prinzip, was Körperfett angeht.
Ja, in der Tat. Also lustigerweise hat meine Freundin das mal neulich probiert, obwohl die wirklich kaum Körperfett hat. Und das ich ein wenig eigenartig fand, dass sie das gemacht hat. Aber ich bin immer offen für Experimente und deswegen finde ich das auch gut. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Kosten-Nutzen-Rechnung da so aufgeht. Also ich habe da noch keine wirklich Erfahrungsberichte gehört, die absolut irgendwie nur positiv waren, weil diese Interventionen kosten unter Umständen auch einiges.
Ja, ist nicht ganz günstig.
Und deswegen, also genau, da ich denke, mal sowas ausprobieren. Ich bin ein Fan von auch der Kältekammer, einfach um Leuten mal zu zeigen, was sie eben können. Also es gibt ja auch diese Kammern, wo man sich reinstellt und wo mal dann wirklich der Körper extrem über Stickstoff oder Kälte runtergekühlt wird, also wo die Außentemperatur dann auf minus 82 Grad geht. Mhm. Und man nur 3 Minuten drin bleibt, aber dann eben schon einige der Effekte hat. Wir machen tatsächlich einen Retreat in einem Hotel, die so eine Kältekammer mittlerweile haben, der Kallerhof, und wo wir die Leute dann da mal 3 Minuten oder 2 bis 3 Minuten reingehen lassen. Und da hat man aber auch Handschuhe an und Schuhe und eine Mütze und sogar eine Atemmaske, weil dann, wenn du die kalte Luft einatmest, kann das auch unangenehm sein. Ja. Also da gibt es einige mittlerweile Anwendungen, die man machen kann, auch im kosmetischen Bereich. Also auch, weil es ja unter Umständen die Haut strafft. Ich weiß noch, ich habe damals vor dem Podcasten, also ich mache ja einen Videopodcast und wenn ich dann irgendwie schlecht geschlafen hatte oder besonders irgendwie dicke Augen hatte und mir selber nicht gefallen habe, dann habe ich eine Schüssel Wasser genommen, Eiswürfel rein.
Und Gesicht reingehalten.
Genau, Tiefluft geholt und dann einfach mal so lange ich die Luft anhalten konnte, in dem Eiswasser verbracht. Und was das zum einen bewirkt, ist tatsächlich auch schon, dass du auch über das Gesicht, weil die Gesichtsnerven natürlich auch sehr fein sind, dann schon dich selbst aktivierst. Also ich war wachsamer, ich hatte auch schon einige Effekte von eben dieser erhöhten Wachsamkeit, Konzentration und gleichzeitig so einen gesichtsstraffenden Effekt.
Jetzt sind meine Mädels voll da. Also Fettreduktion und Gesichtsstraffung. Jetzt hast du ihre volle Aufmerksamkeit.
Na, ich weiß, meine Mutter hat ja auch immer diese Gesichtsmaske früher gehabt, um ihre Augen da.
Stimmt, gibt's auch. Ja, genau.
Zu straffen, das ist auch so eine Möglichkeit mit der Kälte, genau. Was für sich zu tun. Also da gibt es diverse Sachen und das Schöne ist aber, es ist eben etwas, wofür man kann Geld dafür ausgeben, muss man aber nicht. Das ist das Tolle.
Also ich, wie gesagt, meine Neugier ist ja groß und ich beobachte auch immer, und ich war auch schon wirklich in sehr kaltem Gewässer, aber eher so dann nach Saunagängen, dass ich mal so in so einen Schwimmteich gehe, auch gerne mal im März, also auch ein Schwimmteich, der echt kalt ist. Und ich auch immer wieder feststelle, dass mir zum Beispiel eine echt kalte Dusche morgens richtig, richtig gut tut. Also ich finde, man kommt mit einem Gefühl aus der Dusche, heute kann nicht mehr viel passieren. Also gerade wenn man vielleicht vorher noch ein bisschen Sport gemacht hat und schon einen guten Kaffee getrunken hat, dann kommt man aus dieser Dusche raus. Man fühlt sich übrigens auch sofort straffer und schlanker, finde ich. Das ist auch, oder?
Also der stimmungsaufhellende Effekt auch.
Ja.
Den haben wir vorhin gar nicht direkt angesprochen, aber auch der ist ein Riesenvorteil. Ja. Also man fühlt sich tatsächlich selbstbewusster, besser drauf.
Ja,
also eben, du hast die ganze Neurochemie und Biochemie ja eben dann auch vorhanden auf einmal, um dich großartig zu fühlen. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt noch, genau.
Ja. Der Vollständigkeit halber, weil mir das natürlich hier wichtig ist und auch die Frage nochmal an dich vielleicht, wie du darüber denkst. Macht es Sinn, sich trotzdem vorher, also wenn man jetzt wirklich einsteigen will, sprechen wir gleich mal darüber, wie man denn am besten anfängt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Man darf sich dann natürlich noch viel, viel mehr Informationen und Lektüre zu holen. Aber macht es Sinn, einen kleinen Check zu machen, einmal kurz beim Hausarzt, Herz-Kreislauf-System, EKG machen? Ist es für jeden geeignet?
Auf jeden Fall. Also es gibt auch immer wieder Stimmen da draußen, auch in unserer Szene, die ja sehr die Biohacker-Szene, die sehr eisaffin oder kälteaffin ist, die sagen, oh, in ein paar Jahren, da werden die sagen, das Eisbaden, das ist überhaupt nicht so gut eben. Und vor allem geht aufs Herz und eben, es gibt ja diverse andere Erkrankungen, die unter Umständen eben nicht so gut auf Kälte anspringen. Genau, ein paar Sachen. Also wenn jemand weiß, dass er schon mit dem Blutdruck oder mit dem Herzen Themen hat, dann auf jeden Fall abklären. Ganz, ganz wichtig. Auch wenn man einen sehr, sehr stressigen Lebensstil hat. Die Kälte ist auch ein Stressor.
Mhm.
Also es hilft oft dabei, eben sich wieder einzupendeln. Also weil du das Stresslevel dann so erhöhst und dann aktivierst du eben den Sympathikus, so den anregenden Teil deines Nervensystems und dann pendelt der sich wieder nach unten ein. Also sprich, du über eine Überreizung kommst du auf einmal wieder in deine Baseline. Das passiert schon. Aber wenn du schon sehr gestresst bist, dann ist es unter Umständen nicht die beste Idee, noch einen draufzusetzen, weil irgendwann dann knackt das System. Also irgendwann bricht irgendwas. Dann auch, ich weiß noch, ich hatte damals eine Freundin, die hatte, ich glaube, es heißt Raynaud-Syndrom, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, also wo die sich die Gefäße dann eng zusammenziehen. Die hat zum Beispiel immer beim Skifahren dann ganz taube Füße bekommen und musste immer mal wieder raus und die dann wirklich aufwärmen. Auch hier sollte man definitiv vorher abklären, ob das eine gute Idee ist, ins Eis zu gehen. Und dann auch in welche Temperaturen oder auch wie lange. Also das sollte man schon sich ein bisschen anschauen. Es gibt sehr, sehr viel Inhalte dazu. Ich kann auch ein Buch dazu empfehlen. Es gibt Die Heilkraft der Kälte von meiner guten Freundin Dr. Josefine Worsek, eine Kälteexpertin, die mittlerweile auch eine Akademie gegründet hat für Kältetherapie mit ihrem Partner. Und in dem Buch findet sich sehr viel Wissenschaft dazu. Und deswegen denke ich, es lohnt sich auf jeden Fall, sich zu informieren. Und deswegen machen wir auch diese Folge eben, dass wir sagen, hey, ja, Kälte kann viel, ist gut. Aber bitte sei vorsichtig, weil jedes mächtige Tool hat eben viele Vorteile, aber oft auch Gefahren, Risiken, Nachteile. Und hier sollte man das abklären. Denn auch, es gibt definitiv auch zu viel Kälte. Also jemand, der sagt, ich gehe jeden Tag eine halbe Stunde bei -6 Grad ins Wasser. Keine gute Idee. So, es gibt eine Studie, die zeigt, dass nach 11 Minuten pro Woche die Effekte ausgereizt sind. Also du hast eigentlich nicht mehr Vorteile davon, wenn du dann über diese 11 Minuten dich der Kälte aussetzt.
Glaubst du, dass es zu tun hat mit diesem Dopaminabnutzungseffekt?
Bestimmt ein Teil davon. Also ich denke, es ist wahrscheinlich wieder multifaktoriell. Also es ist generell, irgendwann hat der Körper einfach genau diese ganzen Botenstoffe ausgeschüttet und hat genug getan oder kommt an seine Grenzen und dann wird es abträglich. Also dann schreit er nämlich oder dann entstehen vielleicht auch Entzündungen. Dann trifft genau das Gegenteil auf einmal auf, das man eigentlich nicht haben, das man vermeiden wollte mit der Kälte oder bekämpfen wollte. Also da würde ich auf jeden Fall immer vorsichtig sein und mich herantasten. Also das mal vorab, definitiv einen Check machen, sich informieren, guten Podcast hören dazu, wie wir jetzt gerade machen, oder ein Buch dazu holen oder eben auch online schauen. Also es gibt wirklich viele Inhalte. Und dann kann man sich rantasten. Aber Check-up auf jeden Fall 2 Daumen hoch.
Ja, super. Macht es Sinn, ich weiß nicht, gibt es Workshops oder Seminare oder kann man dann, wenn man sich gut vorbereitet hat, man hat mit seinem Hausarzt oder seiner Hausärztin gesprochen und der sagt, okay, grünes Licht, könnte Ihnen gut tun, probieren Sie es einfach mal aus. Was mache ich dann?
Auf jeden Fall, also Workshops Es gibt ganz tolle Workshops. Ich tatsächlich organisiere ja unter anderem Events und wir haben immer Kälte als Element dabei. Sowohl bei unseren Retreats als auch bei unseren größeren Festivals tatsächlich. Mhm. Und da gibt es immer auch Kältetrainer. Und es gibt da viele, ich möchte jetzt keinem auf die Füße treten, denn ich habe die Josephine erwähnt, aber es gibt da diverse andere. Ich mache tatsächlich Events, das darf ich glaube ich sagen, mit dem Sukadas, das ist auch ein Kältetrainer, der gerade mit auf so, ja, teilweise 4000 Meter hohe Berge steigt in Unterwäsche. Das ist gerade
so. Hast du aber auch schon mal gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob auf 4000, aber ich habe dich auf jeden Fall schon in Shorts und nackig am Berg gesehen.
Ja.
Im Winter.
Definitiv. Also ich habe das auch schon gemacht. Nicht so hoch. Der Suka ist da noch ein bisschen extremer. Aber wir haben tatsächlich dieses Neujahr ein Flow Elevation Neujahrsretreat gemacht, wo wir auch eine Kältewanderung gemacht haben und auch ins kalte Wasser gegangen sind. Fackeln, ganz toll. Und das wiederholen wir wieder im Frühjahr, im Januar. Mhm. Wer weiß? Kathi, vielleicht hast du Lust, dabei zu sein.
Ich sag dir noch Bescheid.
Also das war wirklich eine ganz tolle Sache und deswegen, es gibt da aber einige, es gibt ja auch Wim Hof Trainer überall und die bieten das an und Kältetrainer und wie gesagt, wir haben da einige in unserer Szene, also da kann man sich auch gerne mal bei mir informieren, wenn man will. Also ich habe da wirklich viele Anlaufstellen und mittlerweile auch, egal wo man ist, gutes auch in Netzwerk der Schweiz, auch, ne? Auch in Österreich, gibt es wirklich tolle Angebote, genau.
Mhm. Packen wir alles in die Shownotes.
Gerne.
Ja.
Genau, also deswegen... Das wäre ein super Einstieg und da gibt es auch Angebote für Einsteiger, absolute Anfänger, jeder Altersgruppe. Das ist immer toll. Wir hatten jetzt einen Retreat gemacht, da ging es nicht vornehmlich um Kälte, das war mehr so Richtung Longevity und Biohacking, aber da war die jüngste Teilnehmerin 28 und der älteste 65. Also das war wirklich eine ganz tolle Breite und auch vom Level her. Also es waren sowohl komplette grün hinter den Ohren Anfänger und erfahrene Hasen, die schon lange in unserer Szene irgendwie sind. Und das ist das Tolle, finde ich auch, weil alle so was so positiv haben und auch die Teilnehmer unter sich dann gegenseitig coachen und helfen. Und deswegen, das kann ich nur empfehlen. Mhm. Es gibt keine Entschuldigung, das nicht zu tun.
Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass das Eisbaden eher etwas ist, was Männer anspricht, beobachte aber mehr und mehr auch Frauen, die sich dem öffnen. Ich sehe die auch manchmal morgens, wenn ich mal mit dem Hund im Englischen Garten unterwegs bin, dass da im Eisbach doch auch immer mehr Mädels, sage ich mal, eher jüngerer Generation. Aber ich habe jetzt auch, ich war im Yoga-Retreat im Mai in Griechenland und da waren jetzt dann auch Frauen so in meiner Altersklasse dabei, also schon 30 plus. Und auch die haben das Eisbaden für sich entdeckt. Beobachtest du da einen Wandel, dass sich mehr Frauen diesem Thema öffnen?
Also aus meiner persönlichen Perspektive und Erfahrung sind Frauen viel geeigneter für die Kälte als Männer.
Natürlich sind sie das.
Weil, also auch wenn ich das nur in meiner Familie anschaue, also wenn mein Vater und meine Mutter, ohne meinem Vater da jetzt zu nahe zu treten, aber meine Mama ist viel tougher, wenn es darum geht. Ich weiß noch, ich habe die beide dann
haben die Eisbaden mit dir gemacht?
Ja, ja, die sind dann mitgekommen.
Ach, sehr geil.
Ganz tapfer, beide. Und die Mama hat es dann auch beibehalten und die geht dann regelmäßig und die findet es auch cool und mag das gern und so. Und der Papa, der ist dann nicht ganz so oft dabei, wie ich bemerkt habe. Also der sträubt sich dann noch mehr. Und dann habe ich noch ein Bild auch vor Augen, da waren wir auch mal bei meinem Lieblingssee mit einer kleinen Gruppe beim Eisbaden. Und ich habe immer noch das Bild vor Augen, da war so ein extrem muskulöser Bodybuilder mit dabei. Und der hat da wirklich so teilweise, das war dann ein bisschen gefährlich, der ist ins Eis gegangen und der hat natürlich auch wenig Körperfett gehabt eben, der war tatsächlich Bodybuilder. Und dann wurde der von zwei Damen dann aus dem Wasser gezogen, so halb bewusstlos, leicht übertrieben. Aber es war wirklich, ich habe immer noch das Bild vor Augen, wie die zwei im Arm in Arm aus dem Wasser geholfen haben. Und eben, denen war es viel mehr vergönnt, eben die Kälte auszuhalten als ihm. Und dann habe ich auch immer wieder mal so Begegnungen, wenn ich selber Eisbaden gehe, wo neulich dann, also letzten Winter, so eine drahtige ältere bayerische Dame, die mir gesagt hat, das mache ich schon seit 30 Jahren, junger Mann. So, da brauchst du mir nichts vormachen.
Alter Wein in neuen Schläuchen, ne?
Ja, genau. Und so, und eben auch das, über das Kneipp vielleicht dann dazugekommen, aber ich habe tatsächlich wirklich den Eindruck, und ich weiß, meine Bad Dürrheimer Biohacking-Kollegen, da gibt es ja auch eine Biohacking-Bewegung und auch Veranstaltungen, den Biohacking-Kongress, da gibt es viele Damen, auch, also auch wieder jeden Alters, wie du sagst, einige junge Hüpfer, aber auch dann ältere Damen, die das total gerne in die Kälte gehen und das regelmäßig. Zum Beispiel die Shoutout an die Eva Maria, die war nämlich bei uns dabei, bei unserem Retreat. Die kommt aus Bad Dürrheim und die geht, glaube ich, tapfer jeden Tag ins Wasser. Und ich sag mal, sie ist definitiv jenseits der Mitte 50. Mhm. Wahrscheinlich, ja, so genau, so etwa ein paar Jahre drauf. Und tapfer, mhm. mutige Frau.
Da hast du gerade noch was Wichtiges angesprochen, weil nochmal, ich möchte hier natürlich Impulse geben und auch Inspiration und vielleicht auch dazu einladen, mal was Neues auszuprobieren, aber bitte in sicherem Rahmen. Wer jetzt Lust hat, sich dem zu nähern, es macht schon Sinn, das nicht alleine zu machen oder auf jeden Fall jemanden dabei zu haben, dass sowas nicht passiert, dass man gleich in den kalten See geht und dann das Gefühl hat, man dissoziiert oder wird tatsächlich fast ohnmächtig, dass es einfach gesichert ist.
Absolut. Also es gibt diese schöne Zweierregel.
Ja, die gilt übrigens auch für einen Berg. Eigentlich gilt die für fast alles, würde ich mal sagen.
Genau. Und beim Eisbaden kann man die nämlich auch erweitern. Also sprich, Zweierregel heißt nie alleine, also am Anfang immer zu zweit. Dann nicht kälter als 2 Grad draußen, Umgebungstemperatur. Das Wasser wird ja in der Regel friert es dann, aber auch das ist so eine ganz gute Faustregel. Und nicht länger als 2 Minuten in der Kälte. So, und dann hat man schon mal eben diese Zweierregel, die bleibt gerne im Kopf, aber dann hat man dann sagen, da kann ich dann schon mal damit anfangen. Und deswegen immer jemanden auch dabei haben und am besten auch dann abwechselnd gehen. Also dass man wirklich sagt, wenn man es das erste Mal und irgendwie man hat wirklich so einen fast gefrorenen See vor sich oder sowas und geht dann rein, dass vielleicht erst die eine Person reingeht und dann die andere, dass man sich ein bisschen abwechselt und dann eben Hilfeleistung bieten kann. Denke ich, macht absolut Sinn, ja.
Warum habe ich das Gefühl, dass für mich die Kälte auf dem Rücken am schlimmsten ist? Oder ist das was Individuelles? Haben das mehr andere Menschen gar nicht? Ich finde, bei einer kalten Dusche ist das Schlimmste das kalte Wasser auf dem Rücken.
Echt? Also ich glaube, die meisten haben eher bei der Bauchregion.
Ja?
Also Brust, witzig. Bauch. Man versucht es ja auch immer so intuitiv zu schützen. Also sprich, eigentlich, wenn angenommen, 2 Geschwister irgendwie spritzen sich nass. Wir haben das sehr gerne gemacht, natürlich. Im Garten, irgendwie mit dem Gartenschlauch. Und dann, man dreht sich ja weg und schützt so ein bisschen eben den Bauchbereich und das Gesicht so und drückt und steckt dem lieben Geschwisterchen, den Rücken entgegen. Und wehrt damit so ein bisschen das ab. Also, ich denke eigentlich, dass der Rücken eher so Schutzschild ist. Für die meisten interessant, aber dass es du anders hast. Vielleicht ist es, hat ja die Nieren eher so im hinteren Bereich und dass man die versucht zu schützen.
Vielleicht.
Aber die Organe sind ja eher geschützter durch den Rücken als durch den Bauch. Deswegen
vielleicht spannend. Ein Einzelschicksal.
Ja, also vielleicht haben das auch mehrere da draußen, möchte ich. Also ich habe nur gerade jetzt in Echtzeit überlegt. Also bei mir, glaube ich, ist es andersrum.
Ja, schreib doch mal unter diese Folge. Das würde mich sehr interessieren. Das geht ja bei Spotify mittlerweile ganz gut. Wir befinden uns jetzt im Sommer und wenn wir jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt in München, es gibt hier, wie du schon gesagt hast, den Eisbach oder den Schwabinger Bach, der hat auf jeden Fall unter 15 Grad, also das ist, wenn man da reingeht, auf jeden Fall mal keine Wohlfühltemperatur, aber ja ein ganz guter Anfang, oder? Müssen ja nicht gleich bei 2 Grad Wassertemperatur beginnen.
Absolut, also das ist eine super Möglichkeit, vor allem für alle München-Ansässigen oder gelegentlichen Besucher da mal hineinzuhüpfen.
Ja, oder während der Nordsee ist oder, also wir sind ja überall auf der Welt verbreitet mit diesem Podcast. Kalte Gewässer gibt's oder auch im oberbayerischen Alpenvorland, der Walchensee, also alle Bergseen auch in den höheren Regionen sind ja in der Regel auch nicht gerade muckelig warm.
Absolut, der Drachensee, weiß ich noch, da waren wir mal, das war auch im Sommer extrem kalt. Der ist dann schon hinter der Grenze, hinter Garmisch. Also da gibt's ein paar, ja, schon kühlere Gewässer und auch Flüsse und ich bin auch immer ein Fan davon, das gar nicht so dann immer streng zu sehen. Also sprich, du hast ja diese 15 Grad angesprochen, man spricht davon, dass unter 15 Grad schon eine kalte Thermogenese einsetzt, also der Körper dazu gezwungen wird, mehr oder weniger sich aufzuwärmen. Aber mein Gott, dann lass es 16, 17, 18 Grad sein. Also solange du da irgendwie eine Erfahrung damit hast oder vielleicht auch mal kurz ein unangenehmes Gefühl in so ein Wasser zu steigen, weil oft ist ja die relativ gefühlte Temperatur auch ein ausschlaggebender Punkt. Sprich, wenn es richtig heiß ist, 30 Grad, und du heizt so richtig auf und du gehst dann in teilweise auch 20 Grad kaltes Gewässer, dann fühlt sich das dennoch kalt an. Also auch da hat man schon unter Umständen einfach mal so ein paar leichte Effekte. Und dann einfach das tun, was man kann. Also es gibt dann schon diejenigen, die sagen, ich packe irgendwie mein Eisfach voll, teilweise auch mit wieder einfrierbaren so Plastikeiskühldingern und pack die in die Badewanne und lass das Wasser ein und lass das runterkühlen und gehe dann in die Badewanne. Mhm. Und messe auch die Temperatur. Und dann gibt es tatsächlich auch Eisbäder, die mittlerweile auch einen Durchlaufkühler haben, wo man die auf einer gewissen Temperatur halten kann. Wir haben da auch immer Partner bei unseren Events, die dann sowas herstellen oder anbieten. Und das ist dann für die Fortgeschrittenen. Aber wenn man anfangen will, ich denke wirklich, die kalte Dusche ist ein super Weg dazu, auch einfach mal kaltes Wasser auch vielleicht in die Badewanne einlaufen zu lassen, wenn man jetzt, naja, da vielleicht ein paar Mal dann auch reingeht, um dann nicht jeden Tag da so ewig viel Wasser zu verschwenden. Oder eben am besten in kalte Gewässer im Umland, dann ist das ein super Weg, um jetzt im Sommer damit mal in Kontakt zu kommen.
Kalte Dusche, wie lange sollte die mindestens laufen? Ich habe mal gehört, irgendwie 3 Minuten wäre schon gut.
3 Minuten ist schon gut. Also es gibt schon auch diverse Methoden. Man kann zum Beispiel sagen, man duscht erstmal heiß und wäscht sich. Also wie man weiß, auch beim Geschirrspülwaschen, der Dreck, der geht erst dann ab einer gewissen Temperatur richtig schön ab. Und dann wechselt man auf kalt. Und da hast du auch diesen Effekt eben von der Dilatation, also von weit geöffneten Gefäßen eben durch die Wärme. Dann auf einmal zu zack wird der Strahl kalt und die Gefäße kontrahieren. Und dann hast du eben, dann trainierst du diese kleinen Muskelchen rund um die Gefäße, dass sie sich öffnen und schließen. Und das fördert wiederum auch den Stoffwechsel. Also transportiert die ganzen Botenstoffe durch den Körper, da wo sie hin sollen. Und deswegen bin ich auch ein Fan von diesem Wechselduschen. Für jemanden, der jetzt sagt, 3 Minuten da in Folge, sondern mal wieder auf heiß, dann wieder mal 20 Sekunden auf kalt, 20 Sekunden auf heiß. Also das kann man mal ausprobieren.
Und so richtig heiß-kalt oder über lauwarm?
Ja, also vielleicht jetzt nicht brühend heiß, sondern schon einfach warm. Mhm. Von warm zu kalt, genau. Und dann diese 3 Minuten, glaube ich, ist auch eine ganz gute Regel, weil generell auch wenn die Umgebungstemperatur wärmer ist, dann brauchst du schon eine Zeit. Also im Eisbad sagt man mal so 20 Sekunden, bis der Adrenalin-Push einsetzt. Das spürst du richtig. Da gibt es übrigens auch eine Technik, die heißt sich Wände zählen. Counting Walls. Mhm. Da ist man du gehst ins Wasser oder auch unter die kalte Dusche und du merkst, wann wird es richtig unangenehm? Und das ist die erste Wand. Mhm. Und dann gehst du durch die erste Wand. Und dann schaust du mal, schaffe ich 2 Wände oder 3 Wände? Weil dann kommt der Adrenalinausstoß. Für eine Zeit fühlst du dich total gut und sagst, boah, das ist ja easy, kann ich ja aushalten, ja, kein Problem. Und dann auf einmal wird es wieder unangenehm. Und dann kommt der nächste Push. Und ich denke, so 2, 3 Wände kann man schon mal probieren zu durchbrechen. Und das Schöne an dieser Technik ist, es ist sehr individuell, weil du für dich entscheiden musst, wann ist es eben für mich so der Punkt. Und beim einen sind es diese 3 Minuten, beim anderen sind es vielleicht diese 2 Minuten. Oder bei dem einen sind 20 Sekunden im Eisbad, beim anderen sind es 1 Minute. Also das ändert sich teilweise auch nach Tagesverfassung. Also das kann man dann so ein bisschen ausprobieren.
Und schließe ich warm oder kalt ab? Bei Wechselduschen jetzt?
Immer kalt, aus Sicht der Kälteexperten, da eigentlich danach dann eben dieser Effekt der Thermogenese einsetzt. Sprich, du willst dem Körper eigentlich trainieren, hey, wärm dich selber wieder auf. Mhm. Und indem du ihn halt immer wieder unterstützt, gewöhnen wir uns auch daran, es war zwar kalt, aber ich brauche gar nichts machen, weil die Kathi oder der Max, die geben mir dann wieder warmes Wasser, um mich aufzuwärmen zum Beispiel. Oder gehen dann wieder in die Sauna oder sowas. Deswegen, eigentlich ist die Idee, auch übrigens für Leute, die gerne in die Sauna gehen und das vielleicht mit Kälte kombinieren, dass man nach der Sauna nicht direkt unter die kalte Dusche geht, sondern erst dem Körper erlaubt, sich wieder ein bisschen runter zu regulieren. Dann geht man unter die kalte Dusche und danach nicht wieder sofort in die Sauna, sondern erlaubt dem Körper wieder, sich ein bisschen aufzuwärmen von alleine. Zum Beispiel geht in den Ruheraum oder legt sich kurz hin. Und dann wieder in die Sauna. Also immer so kleine Pausen dazwischen. Und deswegen end with cold, sagen immer die Amerikaner. Das ist immer so eine Technik, dass man sagt, eigentlich als letztes dann aufhören mit der Kälte und dem Körper erlauben, sich wieder aufzuwärmen. Denn da hast du die meisten Effekte. Weil wenn er das dann irgendwann mal schafft, über Adaption nach einer Zeit, dann hast du da einen wertvollen Verbündeten. Der dir erlaubt auch, wenn es kalt ist draußen zum Beispiel, auch wenn, angenommen, du musst zu lange auf den Bus warten im Winter, der Körper in der Lage ist, sich selbst aufzuwärmen.
Mhm. Auch da habe ich, um nochmal Andrew Huberman hier zu zitieren, habe ich bei ihm im Podcast was gehört, das fand ich allerdings auch ein bisschen schräg. Da hat er erzählt, dass er sich im Frühling eigentlich zu warm anzieht, um den Körper auf den Sommer vorzubereiten. Und im Herbst zieht er sich immer ein bisschen zu kalt an, sodass er so potenziell immer an der Grenze zum Frieren ist, um den Körper auf den Winter vorzubereiten, damit diese Unterschiede nicht so massiv sind. Aber ich glaube, dass mein erster Gedanke war, okay, man kann es auch übertreiben.
Ja, das ist so ein bisschen dieses amerikanische Weicheiertum. Nein, aber ich finde, mein Körper muss sich halt auf die Jahreszeiten dann einlassen und man kann nicht alles, man kann viel hacken und so, aber ich finde, so eine gewisse Randomness muss auch, gehört dazu, weil auch wir erleben es ja jetzt so, der Sommer ist auch nicht mehr planbar und er ist auch nicht mehr warm und manchmal hat man auch wärmere Tage im April oder im Februar und kältere Tage im August und ich denke, wir sind in der Lage, wir sind adaptive Wesen, der Mensch ist sehr anpassungsfähig und auch sehr auf kurze Zeiträume. Also ich glaube, man muss da nicht eine Jahreszeit vorher sich dann schon auf die Temperaturen in der nächsten Jahreszeit vorbereiten. Ich glaube, das kann man so übergangsweise machen.
Welche Rolle spielt die Atmung in der Vorbereitung?
Ja, die Atmung ist, ich sage ja immer, die Atmung ist die Fernbedienung des autonomen Nervensystems. Und über die Atmung haben wir die Fähigkeit, unseren Körper massiv zu unterstützen bei diversen Prozessen. Also wir können ihn aktivieren, wir können ihn runterfahren und auch auf die Kälte vorbereiten. Allerdings so eine intensive Atmung ist gar nicht zu empfehlen, dann während wir in der Kälte sind. Das ist immer ganz wichtig. Also auch beim Autofahren oder sowas, so eine intensive Wim Hof Atmung oder so eine aktivierende Atmung zu machen, ist unter Umständen keine gute Idee, weil oft passiert dann tatsächlich so ein kurzer Reset, wo man wirklich für eine Splitsekunde irgendwie das Bewusstsein verliert und sich dann wieder einpendelt. Also vor allem Leute, die zum Beispiel sehr gestresst sind und sich dann wirklich fast überstressen, da passiert dann so eine Art Reset des autonomen Nervensystems. Und deswegen Atmung als Vorbereitung super oder auch zum Beruhigen sehr, sehr gut. Und das kann man dann machen, wenn man in der Kälte ist, dass man sagt, ich konzentriere mich jetzt mal auf die Atmung und atme einfach mal ein bisschen länger aus. So,
so eine 6-8er Atmung zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau. Oder einfach nur mal sagen, ich atme irgendwie für genau 4 Zählungen ein und dann für 5 aus. Also einfach mal, man kann das ganz simpel halten und dann mal beobachten, wie der Organismus runterfährt. Und da gibt es ganz tolle Atemtechniken. Also das ist auch so eine Sache, da, wenn man sich da mal rein vertieft, stößt du auf zigtausende Atemtechniken. Ja. Und ich denke, das Wichtige ist eben, wenn wir durch die Nase und langsamer atmen, dann beruhigen wir uns eher, wenn wir durch den Mund oder auch die Nase schneller atmen, eher durch die Brust, dann aktivieren wir uns eher, dann aktiviert es eher den Sympathikus, eben den anregenden Teil des Nervensystems. Und deswegen, die Atmung ist ein super spannendes Werkzeug, das uns eigentlich rund um die Uhr zur Verfügung steht. Und das können wir immer anwenden, um unseren Körper zu unterstützen, in die Zustände zu kommen, die wir haben wollen. Mhm. Also deswegen, ja, Atmung ist so auch eines für mich so der archetypischen evolutionären Werkzeuge, die uns dabei helfen, einfach gut durchs Leben zu kommen.
Also ich wüsste auch überhaupt nicht, ob meine Reise so verlaufen wäre, wie sie verlaufen ist, ohne in den letzten Jahren immer mehr den Fokus gelegt zu haben auf parasympathische Atmung, also auf tiefe Nasenatmung. Und das ist auch für mich eine der Selbstregulationsmethoden nach wie vor. Überhaupt über den Tag verteilt, zwischendurch einfach mal kurz innezuhalten und lange auszuatmen und am besten tatsächlich auch die Stimmbänder noch mitzunehmen und den ventralen Vagusnerv auch noch irgendwie anzusteuern. Also man kann einfach so wahnsinnig viel Tolles machen, um sich selber dabei zu unterstützen. Nur wir müssen irgendwann auch in die Aktion kommen. Also ich habe doch gemerkt, dass ich auch viele Jahre nur mit Lernen beschäftigt war, aber ich bin nicht in die Handlung gekommen. Und auch in die Kälte zu gehen, könnte ein Weg sein, in die Handlung zu kommen, mal eine neue Erfahrung zu machen, auch eine neue Körpererfahrung zu machen. Und wie gesagt, 15 Grad für den Anfang oder auch 17 sind ja vielleicht ganz schön. Und dann kann man sich ja auch steigern. Man muss ja nicht gleich anfangen, indem man in den Foggensee geht bei minus 35 Grad Außentemperatur, sondern man darf sich auch leicht machen. Der ist auch hier in den oberbayerischen Alpen.
Okay.
Ich glaube, ich weiß jetzt nicht auf welcher Höhe, aber ziemlich hoch.
Interessant. Nee, den kenne ich noch gar nicht.
Ja, hat er sich gleich notiert, das ist vielleicht was
genau.
für diesen Winter. Wie hat die Kälte, das Eisbaden, dein Leben positiv verändert? Du könntest jetzt nochmal eine heißblütige, leidenschaftliche Rede halten, eine Hymne auf das Eisbaden singen.
Ich überlege gerade, wann ich das erste Mal so einen Kontakt habe. Ich glaube wahrscheinlich schon zu Sportlerzeiten. Ich habe ja eben damals Basketball gespielt, unter anderem in den USA. Und da war so das Eisbad dann nach der intensiven Trainingseinheit oder auch Spieleinheit hin und wieder auch schon empfohlen. Oder sogar vorm Spiel, weiß ich noch, unser einer Trainer hat auch immer gesagt, hey, nochmal kurz unter die kalte Dusche aufwachen, Jungs, so. Und da kam ich wahrscheinlich in Kontakt, noch ohne zu wissen, was es wirklich für andere positive Effekte hat, abseits des Abschwellens so von eben angeschwollenen Knien oder sowas. Und ja, und über die Jahre dann auf einmal stieß ich auf unter anderem Wim Hof und dann auf andere Leute, die eben mit der Kälte irgendwie schon arbeiten. Dann Pfarrer Kneipp hatte ich ja in meinem Vorwort dann geschrieben, der weiß ich noch, mein Opa hat mir immer schon vom Pfarrer Kneipp erzählt. Mhm. Und als ich dann mich ein bisschen eingelesen habe, dann dachte ich mir, der Pfarrer Kneipp, der war auch schon ein spannender Charakter. Also der war zu seiner Zeit wahrscheinlich auch so ein Wim Hof-Charakter. Also er war ja unter dem Schutz der Kirche. Das hat ihm auch erlaubt, mit so einer innovativen Technik wie eben auch der Kälte dann zu arbeiten. Und er war ja dann bekannt als der Cholera-Kaplan oder der Wasserdoktor, weil er dann angefangen hat mit Leuten, die diverse Krankheiten hatten, wie zum Beispiel eben die Cholera oder sowas, zu arbeiten. Er selbst hatte Tuberkulose, hat sich selbst therapiert und auch Pfarrer Kneipp hat das ja nicht erfunden, sondern er ist auf ein Büchlein gestoßen mit dem Titel irgendwie von der Wirkung mit Ü noch geschrieben, des frischen Wassers oder sowas. Mhm. Und hat es dann angefangen. Und als ich die Geschichte gelesen habe, er wurde dann sogar verurteilt wegen Kurpfuscherei zu 2 Gulden. Aber das ist fast eine Hollywood-Geschichte. Am Ende durfte er sogar den Papst anscheinend baden. Mhm. Ja, und dadurch kam bei mir auch irgendwie so immer wieder die Idee, ja, mit der Kälte. Und dann habe ich natürlich auch gemerkt, es kommt bei meiner Community sehr gut an. Sprich, diese Bilder von mir mit der, ich weiß nicht, da gibt es eins, mit der, wo ich einen wirklich so eine dicke Eisschicht mit einer Axt aufhacke in Unterhose. Und das hatte ich da mal gepostet. Und ja, und dann kam so viel Resonanz dazu. Und dann natürlich, also wenn du dann irgendwie auch belohnt wirst, das ist natürlich auch für einen, ich sag mal, Biohacker, der öffentlichkeitswirksam ist und der so eine gewisse Influencer-Tätigkeit auch macht, dann auch wertvoll, wenn ich sehe, ah, das spricht die an oder die Bilder kommen gut an, dann macht man mehr davon und so.
Gibt es nochmal Dopamin obendrauf.
Gibt es nochmal Dopamin obendrauf. Und auch diese Kälte, also wir hatten beim letzten Flowfest dann auch so einen Wettbewerb, wo wir eben gesagt haben, der am längsten drin bleibt, der bekommt dann Eisbad. Das war gar nicht von mir gemacht, sondern von dem Anbieter dieser Eisbäder. Und da waren die Leute auch total begeistert. Und dann ich persönlich, zum Beispiel gestern, Kathi, da bin ich auch aufgewacht, hatte einen recht langen Tag vor mir, aufgenommen, habe diverse Termine gehabt und dann dachte ich mir, ach, ich gehe jetzt nochmal runter zur Isar und spring kurz rein und danach hole ich mir meinen Kaffee. Und das war letztes Jahr zeitweise wirklich jeden Tag meine Routine. Ich bin aufgewacht, bin erstmal zum Fluss gelaufen, frische Luft, kurzer Spaziergang, spring in die Isar und die war auch angenehm kalt gestern, kühl. Und auf dem Rückweg hole ich mir meinen Kaffee und gehe nach Hause und beginne meinen Tag. Und das ist fast, also jedes Mal, wenn ich das mache, wenn mir das gelingt, da runterzulaufen, mich zu überwinden, da kurz reinzugehen, und es gelingt mir recht oft, dann ist es ein besserer Tag, als er wäre ohne das. Und deswegen, und ich habe auch eine Kundin, eine Hotelbesitzerin vom Tegernsee, die ihr gesagt hat, Max, seitdem du mir das Eisbaden gezeigt hast, oder die kalte Dusche in dem Fall, ich bin süchtig geworden. Mhm. Ich kann nicht mehr aufhören. Jeder Tag muss mit der kalten Dusche beginnen. Ich fühle mich so frisch und energiegeladen und habe so viel Lust drauf, das zu machen. Und deswegen, ich kann jedem hier und wirklich, egal wer du bist, nur empfehlen, mal mit einer kalten Dusche anzufangen. Einfach nur mal auf kalt drehen. Und was ist kalt? Das, was sich für dich wie kalt anfühlt. Mhm. Und dann bleib einfach mal drunter und halt es aus und atme in die Kälte hinein und sag dir selbst, ich halte das jetzt einfach mal aus. Und kommuniziere auch mit deinem Körper. Sag ihm, ich weiß, es ist unangenehm. Und ich weiß, ich darf auch nicht zu lange, weil ich will ja nicht erfrieren. Aber ich verspreche dir, wir werden uns nachher besser fühlen.
Mhm. So, das ist übrigens total schön, ich mache das auch. Ich lege mir dann die Hände über das Herz, unter das Schlüsselbein und dann sage ich laut, alles in Ordnung, niemand stirbt. Ich verspreche es dir, niemand stirbt. Und das klingt albern, aber das ist es nicht. Das macht tatsächlich was, mit dem Körper zu sprechen. Das ist total schön, dass du das am Schluss noch sagst.
Ja, weil es geht letztendlich um Kommunikation, also auch Biohacking ist eigentlich nichts anderes, als mit seinem eigenen Ich und Körper zu kommunizieren und mehr über sich zu erfahren. Und oft hilft uns eben dieses, ja, mir vor Augen legen, wie sind jetzt meine Blutwerte oder sowas. Aber wenn man das mal wieder trainiert hat, intuitiv zu erfühlen, wie geht es mir, und eben in diese Kommunikation tritt, dann sind echt phänomenale Veränderungen möglich. Und mit der Kälte ist das eine super Möglichkeit, auch um mit Stressoren umzugehen. Wir haben über Resilienz gesprochen, weil diese Fähigkeit, wenn ich mal lerne, mit der Kälte und meinem Körper zu kommunizieren und sagen, okay, wir halten das jetzt aus, diese Fähigkeit lässt sich übertragen auf andere Stressoren. Und auf einmal merkst du dann nach einer Zeit, dass eben das hupende Auto hinter dir oder der Radfahrer, der irgendwie sich beschwert, weil du ihn nicht vorbeigelassen hast, dass dich das einfach nicht mehr so stresst und dass du mehr in der Lage bist zu sagen, alles gut, ist okay, habe ich vielleicht den Falschen angehubt, ist mir neulich passiert. Der hat sich dann furchtbar aufgeführt. Und dann merkt man, dass man einfach generell resilienter wird. Also nicht nur, wenn es um Kälte geht, sondern auch um andere Themen. Und deswegen meine absolute Empfehlung, probiert es gerne mal aus. Natürlich, der ein bisschen extremer werden will, bitte vorher abklären, dass es ungefährlich bleibt und nicht gefährlich wird. Und deswegen, ja, ein Go zum Eisbaden.
Also ich mache diese Folgen hier insgeheim auch immer ein bisschen für mich und mich hast du total motiviert. Ich meine, ich lebe jetzt seit einem Jahr im Fünfseenland. Es gibt wirklich keine Ausreden mehr.
Ja, Kathi, ich habe dir das Eisbad, du weißt es ja nicht, aber ich habe es ja vorher mit deinen Kolleginnen hier schon vorbereitet. Da freue ich mich sehr, dass du es mir jetzt gesagt hast, dass du das machst, denn ich hatte schon gedacht, wir müssen es wieder abbauen nachher.
Aber. Nein, ich bin motiviert. Ich danke dir von Herzen. Wir packen euch nochmal ganz viel Zeug hier, Links und Bücher und Empfehlungen und alle Kontakte zu Max und zu seinem Podcast und zu Flowgrade, alles in die Shownotes. Total schön, dass wir unser Gespräch von vor 4 Jahren fortgesetzt haben. Ich hoffe, es dauert das nächste Mal nicht wieder so lange. Und ich wünsche dir von Herzen weiterhin alles Gute auf deinem Weg und ich freue mich, dass wir verbunden sind.
Ach, ebenso, liebe Kathi. Das war ein absolutes Vergnügen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf alles, was kommt.
Und ich danke natürlich euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr ihn teilt und weiterhin in die Welt schickt. Ich wünsche euch von Herzen viel Freude beim Eisbaden. In einer Woche geht's weiter. Dann freue ich mich auf die fabelhafte Greta Silva. Und bei der bin ich auch mal gespannt, ob die vielleicht hier und da auch ins Eisbad geht. Ich werde sie fragen. Also bleibt wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Tschüss.
Ciao.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.